als seine Geburt, seine Taufe, seine Lehre oder seine Rolle als Lehrer oder Heiler, auch wichtiger wie sein Tod ist die Auferstehung, weil alles andere hat überhaupt keinen Sinn, wenn er nicht auferstanden ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann klingt die Auferstehung Christi wie eine schöne, aber eine weit entfernte Geschichte von unserem Alltag. Was bedeutet es, dass ein Mann, ein Gott, vor 2000 Jahren auferstanden ist? Für dich, für mich, heute. Was bedeutet es für meine Sorgen, meine heutigen Sorgen und meine Beziehungen und meine Ängste, meine Wünsche, mein Versagen? Die Auferstehung ist wirklich ein Drehpunkt oder Wendepunkt. Könnt ihr das lesen oder ist das zu klein? Geht das? Also es ist ein Wendepunkt. It's a turning point. It's a fulcral point, wo sich alles, um das dreht sich eigentlich alles. Lesen wir mal kurz aus dem 1. Korintherbrief 15. Der Apostel Paulus hat das geschrieben. Er schreibt über die Auferstehung Jesu. Jesus ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden und auch die in Christus Verstorbenen sind dann verloren. Doch Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Gestorbenen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Dann ist der christliche Glaube Irrlehre. Dann ist der christliche Glaube Aberglaube. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube wahr. Der erste Ostersonntag war alles andere als romantisch. Es war noch dunkel, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Die Frauen, die zum Grab gingen, waren deprimiert, hoffnungslos. Auf alles, was sie gehofft haben, die Wiederherstellung Israels, der Rauschmiss der Römer, das Kommen des Reich Gottes, alles, auf was sie gehofft haben, war zerstört, ist mit Jesus gestorben. Hoffnungslos. Sie kamen, um den Leichnam Jesus einzubalsamieren, aber gehen mit schwerenden Herzen zum Grab. Erwartungsvoll waren sie nicht. Festlich war es auch nicht. Und dann war das Grab leer. Das Grab war leer. Nicht, weil jemand den Körper gestohlen hat, sondern weil Jesus auferstanden ist. Und die Auferstehung Jesus ist nicht irgendein Symbol, dass am Ende alles gut wird. Die Auferstehung, die reelle Auferstehung Jesus signalisiert, dass Gott selbst gewirkt hat in der Geschichte, der Weltgeschichte und deshalb auch wirken kann in deinem Leben und in meinem Leben. Er ist der Wendepunkt auch für uns. Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist unser Tod nicht das Ende. Dann hat Verzweiflung nicht das letzte Wort, dann ist Veränderung auch möglich für dich, für mich, auch dort, wo wir längst aufgegeben haben. Die Auferstehung, gehen wir mal zur nächsten bitte, geschah in der Dunkelheit. Jesus ist auferstanden, da war es noch Nacht, ist der Morgen noch nicht da gewesen. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala und mit den anderen frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Es war noch dunkel, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und Jesus ist im Dunkeln auferstanden, in der Nacht. Und zwischen dem Tod am Kreuz und der Auferstehung, also zwischen Karfreitag und Ostermorgen, liegt der Kar-Samstag, der Tag, wo alles schwarz und dunkel erschien, wo die Niederlage da war. Und Ich finde, dass wir als Christen oft im Karfreitag leben, anstatt am Sonntagmorgen. Wisst ihr, was ich meine? Wir leben, als ob Jesus noch im Grab liegen würde. Eine Beziehung ist zerbrochen. Eine Hoffnung hat sich zerschlagen. Eine Diagnose hat alles verändert. Eine Schuld lässt uns nicht los. Und wir fragen uns, wo ist Gott in dieser Situation? Und die Auferstehung sagt uns, dass Gott wirkt, auch dann, wenn wir im Dunkeln sind. Wenn wir im Dunkeln tapsen und nichts sehen. Und wenn es erscheint, dass alles am Ende ist, gibt es mit Gott immer noch einen Neuanfang. Ich glaube, du hast das gebetet heute, der Neuanfang mit Jesus. Und das heißt nicht, dass Leid verschwindet oder es keine Schwierigkeiten, keine Krankheiten und keinen Tod gibt, aber es bedeutet, dass Leid, Schwierigkeiten, Krankheit und Tod nicht das letzte Kapitel unserer Geschichte ist, deiner, meiner. Die Auferstehung verändert die Perspektive. Johannes und Petrus haben einen Mann geheilt. Und als dann die Menschenmenge zusammenlief, das war hier im Tempel in Jerusalem, haben die gepredigt. Petrus hat eine lange Predigt gehalten. Und wie man sich vorstellen kann, waren die Priester nicht glücklich darüber und die Pharisäer. Also lesen wir, sie, das heißt der Sanhedrin, die leitenden religiösen Leiter in diesem hohen Gericht, in dem obersten Gericht der Juden, riefen Petrus und Johannes zurück ins Gericht. Also sie haben ihnen schon gesagt, ihr dürft da nicht reden, haben sie rausgeschickt, dann haben sie sich untereinander unterhalten, was machen wir mit diesen Männern? Und dann riefen sie eben diese zwei Männer zurück ins Gericht und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Jene, also der Sanhedrin, aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen, denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen dem Geschehenen, den geheilten Mann, priesen. Die Jünger waren nach dem Tod Jesu voller Angst. Sie haben sich verkrochen, versteckt. Sie wollten nicht im Gefängnis landen oder hingerichtet werden. Sie hatten Angst. Doch nach der Auferstehung, die gleichen Menschen werden mutig. Sie predigen in den Straßen Jerusalems, obwohl es ihnen klar ist, wenn sie das tun, werden sie verhaftet werden. Möglicherweise ausgepeitscht, möglicherweise sogar hingerichtet. Und das schien ihnen vollkommen egal zu sein auf einmal. Was ist passiert? Nicht die Umstände haben sich geändert, sondern was? Könnt ihr mir helfen? Was hat sich verändert? Jesus ist ihnen erschienen und das hat alles verändert. Wie wir im ersten Korintherbrief gelesen haben, ist ohne die Auferstehung Jesu der christliche Glaube ein Irr- und Aberglaube. Und Jesus selber hat sich über seine Person und seine Mission zutiefst getäuscht. Aber was ist nötig, dass ein Christenhasser wie der Pharisäer Saulus zum Apostel Paulus wurde? Was war nötig, damit ein zynischer Halbbruder, der Jakobus, auf einmal seinen älteren Halbbruder als Messias, als Gott proklamiert? Ihr habt Geschwister, die meisten von euch. Was würde nötig sein, dass du deiner Schwester oder deinem Bruder das zusprichst? Das ist jetzt Gottes Kind. Das ist Gott. Das ist der Retter. Ich bin ziemlich zynisch mit meinen Geschwistern. Also ich bräuchte ein Wunder, dass ich das tun würde. Und genau das war der Fall. Genau wie du sagst, Hartl, genau wegen der Auferstehung. Sie haben den auferstandenen Jesus, sind ihm begegnet und das hat alles verändert. Und ich hoffe und bete, dass das Gleiche für uns auch wahr ist. dass die Auferstehung Jesus uns eine neue Perspektive schenkt. Eine, die uns unsere Ängste nimmt. Eine, die nicht zulässt, dass wir in der Eigenverdammung leben. Eine, die uns von unserer Vergangenheit befreit. Eine, die uns Zufriedenheit und innere Kraft schenkt, auch inneren Frieden, die uns mit unseren Mitmenschen barmherzig und geduldig umgehen hilft. Geduld. Betet nie für Geduld. Ich will immer die fertige Version. Wenn ich für Geduld bete, dann sagt Gott, ja, dann schicke ich dir sehr schwierige Leute in dein Leben. Und ich sage, nee, das will ich nicht. Ich will reell nur Geduld haben, das Endprodukt und nicht das, was dazu führt. Schenk mir das. Die Auferstehung ermöglicht das Kommen des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben, einen Parakleten, den Geist der Wahrheit, er bleibt bei euch und wird, das ist das Schöne, er wird in euch sein. Ja, Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist geschickt wird. Und der Apostel Paulus schreibt, dass das überhaupt das Zeichen ist, dass wir das ewige Leben haben. Der Heilige Geist ist die Garantie, und gehen wir zur nächsten Folie, die Garantie, dass wir ewiges Leben haben. Die Garantie, dass wir auch zum Leben auferweckt werden nach unserem Tod. Christus lebt in mir. Der Geist Gottes wohnt in euch. Sein Geist, der in euch wohnt. Schaut euch, ihr könnt es ja selber lesen. Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, unseres ewigen Lebens, hin bis zur Erlösung. Also ich bekomme eine neue Perspektive, ich bekomme den Heiligen Geist und ich bekomme dadurch auch innere Stärke. Die Auferstehung bringt innere Kraft. Gehen wir zur nächsten. Danke. Und ich habe hier ein paar Verse hingeschrieben aus dem Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt immer über diese Kraft Gottes, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die in uns wirkt, die für uns da ist. Seine Kraft, Gottes Kraft, wirkt in uns. Die Kraft der Auferstehung wirkt in dir, wirkt in mir. Sie wohnt in uns und wir werden durch den Heiligen Geist stark gemacht. Es hört sich gut an, aber wie schaut es aus bei dir? I want to say, are you experiencing it? Diese Kraft, die in dir wirkt, die dich verändert, die dich stärkt, auch wenn du schwach bist. Es erscheint mir oft, dass ich mir dieser Kraft nicht bewusst bin oder ich benutze sie nicht. Denn ich fühle mich immer noch schwach in gewisser Weise. Mir fehlt Durchhaltevermögen. Meine menschlichen Schwächen sind nicht alle auf einmal weg. Ich bin ungeduldig mit meinen Mitmenschen manchmal und manchmal nicht barmherzig. Obwohl dieser Kraft. Der Apostel Paulus schreibt, dass ich diese Kraft habe, auch wenn ich mir nicht bewusst bin. Sie trägt mich, auch wenn ich sie nicht spüre. Sie ist aktiv und wirkt, auch wenn es manchmal erscheint, dass dem nicht der Fall ist. Das heißt, dass mich meine Kindheit nicht länger lähmt, wie vor Jahren. Es bedeutet, dass sie mich nicht beherrscht, nicht bestimmt, nicht sagt, wer ich bin. Es bedeutet, dass ich zufrieden bin, obwohl mein Leben nicht perfekt ist. Es bedeutet, dass ich Freude und Friede empfinde, obwohl der Probleme und Schwierigkeiten. Es hat sich etwas geändert, nicht in meiner Situation, aber in mir. Und ich bete und hoffe, dass das für dich auch der Fall ist und dass du das spürst und dass du darüber Aussagen machen kannst. Weil die Auferstehung ist ein Neuanfang. Es ist ein Neuanfang. Petrus, während dem the trial of Jesus, dem Gericht, bitte? How do you say that? Trial. Bitte? Nein. Der Prozess, also vorm Sanhedrin. He denies that he knows Christ. Er verleugnet ihn dreimal, genau. Er verleugnet ihn dreimal und dann kräht der Hahn und Jesus schaut ihn an. Und es ist ihm bewusst, dass Jesus das vorausgesagt hat und er geht aus dem Gerichtssaal und weint bitterlich. So ein Versager, oder? What a loser. Und doch, am Ende sagt Jesus zu ihm, am Ende vom Johannesevangelium, dreimal sagt ihm Jesus, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Der Versager wurde eigentlich einer der wichtigsten Personen in der frühen Kirche. Und er war derjenige, der predigte in der Öffentlichkeit, der in der zweiten Apostelgeschichte, Kapitel 2, die erste Predigt, die erste christliche Predigt hält. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die zweite christliche Rede, Predigt hält. Und anscheinend waren diese Predigten lang. Und dieser ungebildete Country Bumpkin, also der ungebildete Hinterländler von Galiläa, der kein Pharisäer war, kein Rabbi, kein Schriftgelehrter, der zitierte immer wieder aus dem Alten Testament, als ob er alles auswendig konnte. Und die Leute waren fasziniert. Nach der Auferstehung predigt er halslaut, sagt man das, lautstark zu den Mengen. Obwohl die Gefahr die gleiche blieb. Auferstehung bedeutet, dass unser Versagen nicht das Ende ist. Petrus hatte allen Grund zur Angst und trotzdem spricht er öffentlich, dass Jesus der Messias, der Retter Israels ist. Mit dem Wissen, dass er den Behörden negativ ins Auge fallen wird, mit dem Wissen, dass seine Festnahme garantiert ist. Er tat genau das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Warum? Weil ihm bewusst war, dass nichts, auch nicht seine Verhaftung oder Inhaftierung oder Folter oder Tod, ihn von dem ewigen Leben trennen kann. Angst und sogar Selbsterhaltung hatten für Petrus nicht mehr das letzte Wort. Übrigens gibt es heutzutage auch Länder und Situationen, wo das Gleiche der Fall ist, wenn du öffentlich über Jesus redest, dass du verhaftet und hingerichtet wirst. Bitte? England? Ja, ich glaube, die Hinrichtung ist nicht so unbedingt. So weit geht es noch nicht. Aber sagen wir mal Nordkorea oder Afghanistan oder Somalia, oder? In China ja, auch. Man wird normalerweise nicht hingerichtet, aber ja, man wird verhaftet. In vielen von diesen Ländern, Libyen, sind Bibeln illegal. Gehen wir mal zur nächsten. Also das ist der Petrus und hier bin ich. Ich bin nicht der Petrus. Ich will nicht mein Leben hingeben. Ich will nicht verhaftet werden, gefoltert werden oder hingerichtet werden. Dem Petrus hat das überhaupt nichts ausgemacht, aber mir schon. Ich will niemand meinem Glauben aufdrängen. Warum eigentlich? Letzten Sommer war ich in Salzburg mit Bekannten aus Kanada. Und als wir auf dem Ferdinand-Hanusch-Platz waren, zwischen Franz-Josef-Kai und Griesgasse, da stand ein junger Mann und predigte die Menge an. Die meisten Leute sind vorbeigegangen, haben gelächelt oder haben ihn einfach ignoriert. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwas Negatives gesagt hat zu ihm, verspottet hat oder ihn abgelehnt hat oder ob jemand interessiert war und auf ihn zugegangen ist. Das weiß ich nicht. Aber ich würde das nicht tun. Vielleicht du? Würdest du öffentlich da draußen einfach mal über deinen Glauben laut reden? Wer würde das tun hier? Ihr auch nicht. Ja, wir wollen nicht negativ auffallen, besonders vor Leuten, die wir nicht kennen, finde ich. Also ich würde nie in Salzburg oder in Kufstein öffentlich predigen. Erstens, ich bin nicht, obwohl das ist eigentlich ironisch, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Obwohl ich hier predige, stehe ich trotzdem nicht gerne im Mittelpunkt und stirb 100 deaths when I have to preach. Also ich habe richtig Angst vorm Predigen, weil man macht, irgendwie sagt man immer etwas, was vielleicht jemanden nicht gefällt oder mir kommt das deutsche Wort nicht und dann muss ich auf Englisch und dann frage ich wieder für Übersetzungen und das ist peinlich. Ja? Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Manche Leute, die lieben es, aber für mich ist es, ich predige seit 35 oder 40 Jahren und ich mag es immer noch nicht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich will nicht negativ auffallen. Ich will nicht in die Gefahr geraten, verspottet oder abgelehnt zu werden. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mit jeder Person über meinen Glauben rede. Ich gehe nicht von Tür zu Tür in meiner Nachbarschaft und rede über Jesus oder die Endzeit oder was nach dem Tod ist. Das tue ich nicht. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und dennoch habe ich keine Angst, wenn mich jemand anspricht, zu sagen, dass ich Christ bin oder dass ich Pastor war oder dass ich an Gott glaube. Dann rede ich ganz offen über meinen Glauben. Auch das bedarf eine innere Stärke. Ich bin nicht der Petrus, vielleicht bist das du auch nicht. Aber ich tue das, was mir möglich ist. Und es bedarf eine innere Stärke, das sage ich euch, auch predigen. Wer von euch liebt es, von einer Gruppe von Leuten öffentlich zu reden? Manche von euch haben keine Probleme, andere von euch würden lieber zuerst sterben, bevor ihr das tut. Also, Auferstehung. Warum will ich niemand meinen Glauben aufdrängen? Auferstehung ermöglicht Beziehung. Dieser Vers aus der Offenbarung kommt aus einem Brief an die Kirche in Laodicea. Wo ist das? Das war eine Kirche, die der Paulus gegründet hat in der heutigen Türkei. Und diese Kirche gab es noch bis ins 4. Jahrhundert. Aber hier in diesem Brief spricht Jesus und sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist die Tür unseres Herzens. Und er klopft bei jedem Menschen an und er klopft bei dir an und bei mir auch und sagt, willst du mich reinlassen in dein Leben, in dein Herz, in dein Denken? Wenn ja, dann musst du die Tür aufmachen. Du musst mich einladen. Du musst sagen, komm in mein Leben, Jesus. Veränder mich. Ich will eine Beziehung mit dir. Also die Auferstehung Jesus ist nicht nur ein Ereignis, welches wir bestaunen und über das wir uns 2000 Jahre später freuen können. Es bedeutet auch, dass du und ich eine reelle Beziehung mit dem auferstandenen Jesus haben können. Jesus will, dass wir, du und ich, ein neues Leben hier auf Erden erleben. Und er will, dass wir ein Leben haben, das über unseren irdischen Tod hinweggeht. Aber um so eine Beziehung zu haben, muss ich ihm mein Leben anvertrauen. Und du auch, indem wir glauben, dass er wirklich auferstanden ist, wirklich lebt und wirklich wirkt. Und seine Versprechen, dass er in uns wohnt durch den Heiligen Geist, dass das auch geschieht. Was ich mir jeden Ostern frage, und das ist dann die nächste Folie, ist, ob meine Liebe für Gott kalt geworden ist. Ob ich vergessen habe, was seine Auferstehung wirklich für mich bedeutet und wie sie mich verändern kann. Ob ich wieder in meine alten Ängste und meinen kindlichen Denkweisen zurückrutsche. Ob mir der Alltag, das Wunder, welches auch in mir passiert ist, alt werden lässt. I take it for granted. Ob ich Gott weniger und weniger Raum gebe in meinem Leben. Ob ich mehr zynisch und negativ als hoffnungsvoll und optimistisch bin. Das ist übrigens mein größtes Problem. I think negatively, obwohl ich Optimist sein sollte. Und wenn jemand optimistisch ist, dann liebe ich das, weil ich selber einen Hang zum Negativen habe. Aber ich will optimistisch sein. Ob ich vergeben am Karfreitag, auch am Sonntag, am Ostersonntag anderen vergeben kann. Das verschlossene Grab am Kar-Samstag. Sehr früh am ersten Tag der Woche, um Sonnenaufgang, gingen die Frauen zum Grab und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Manch von uns, wir stehen noch im Kar-Samstag. Das Grab ist noch zu und der Stein scheint so schwer zu sein in unserem Leben. Wer kann ihn wegrollen? Scheint unmöglich. Unmöglich. Stehst du vor einem verschlossenen Grab in deinem Leben? Etwas, was endgültig und unumwerflich erscheint. Vielleicht kannst du ihn nicht bewegen, aber Gott kann. Möge das der Fall sein. Amen.